herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Ich feiere dieser Tage ein Jubiläum. Vor genau 5 Jahren, also Ende November 2020, habe ich meinen ersten Podcast aufgenommen und online gestellt. 2020, ihr werdet euch alle erinnern, war Corona-Zeit und ich habe die Chance wahrgenommen, das Business war abgekühlt wie bei jedem und jeder und bei allen, habe die Chance wahrgenommen, mal dieses Thema Podcast anzugehen und mir ein paar Gedanken gemacht und bin dann relativ straight in die Sache eingestiegen. Ich habe am Anfang einen wöchentlichen Rhythmus gehabt, also die ersten kamen dann irgendwie 3 Stück pro Woche, das war damals so bei den Podcast-Gurus die große Ansage, du musst erstmal ganz viele raushauen, Folgen so in den ersten 2 Wochen 5, 6 Stück und dann kannst du auf einen wöchentlichen Rhythmus gehen und ja, ich bin dann auch irgendwann auf einen 2-wöchentlichen Rhythmus umgestiegen, mit dem ich mich damals deutlich wohler gefühlt habe und mit dem ich mich auch heute noch sehr, sehr wohl fühle. Ich habe eine kleine, aber sehr feine Zuhörerschaft und wenn du jetzt da sitzt und mir zuhörst, gehörst du dazu, dieser kleinen, feinen Zuhörerschaft. Ich habe keinen Millionen Zuhörer-Podcast, auch keine Hunderttausende, auch keine Tausenden, die mir zuhören. Ich weiß aber, dass die, die mir alle 2 Wochen 35, 40, 45 Minuten ihrer Zeit schenken, diejenigen sind, die ich auch erreichen möchte mit dem, was ich tue. Ich habe es, glaube ich, auch schon erzählt in einer der Episoden, ein paar Wochen, eine Auszeichnung vom Portal Million Podcasts erhalten und ich habe da auch nichts für bezahlt. Ich wusste gar nicht, dass ich bei denen da irgendwie mit dabei bin. Und die haben die deutsche Version, also die Version, die ihr gerade hört, dieses Podcasts auf als Nummer 10 aller Technologie-Podcasts in Deutschland gewählt. Und da geht es nicht um Zuhörer, da geht es nicht um Reichweite, da geht es um Qualität. Und ich bin Nummer 13 aller UX-UI-Podcasts weltweit und der erste, der nicht englisch ist. Also, wenn ihr es mal unterbrechen wollt, ihr hört den weltweit besten nicht-englischsprachigen UX-UI-Podcast. Gerade im Moment. Und mein Dank geht raus an euch. Ohne meine Hörer bräuchte ich es gar nicht zu machen. Ohne meine Hörerinnen wäre ich, wäre es sinnlos, was ich hier tue. Und ich habe das Gefühl, dass es einen Sinn hat. Und deswegen werde ich weitermachen. Es wird sich auch nichts groß ändern. Ich werde diese 5 Jahre jetzt nicht als Gelegenheit für eine Zäsur nehmen, sondern ich mache weiter wie gehabt. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass ihr ganz grob alle 2 Wochen eine Folge kriegt und dass ich das Format sicher in kleinen Details weiter verändern werde. Im Großen und Ganzen fühle ich mich wohl damit und was ich an Feedback bekomme, ist auch immer sehr positiv. Von daher, ja, lasse ich das jetzt einfach mal alles, wie es ist. Trotz dieses kleinen Blickes in die Vergangenheit werde ich mich heute mit einem Blick in der Zukunft beschäftigen. Und zwar 3 Themen, die mich im Bereich Automotive HMIs beschäftigen, die aus meiner Sicht dazu führen, dass das Thema Automotive HMI spannend ist, wie eigentlich kaum jemals zuvor. Hättet ihr mich vor, ja, ich sag mal so 15 Jahren gefragt, 12 Jahren, hat denn Automotive Age mal überhaupt eine Zukunft? Dann hätte ich gesagt, naja, klar, irgendwie schon, aber nicht wirklich. Ob ich am Ende nachher in einem Fahrzeug ein 6 Zoll, ein 7 Zoll oder ein 10 Zoll Display drin habe, ob das hochkant oder querformatig in dem Auto drin ist, ob ich das Ganze in Gelb, Grün, Blau oder Schwarz anfertige, das sind keine wirklichen Game Changer mehr. Es war so ein Plateau in der Automotive HMI-Entwicklung da und es gab halt eben, wenn man das Gesamtcockpit betrachtet, die mechanischen Cluster mit so kleinen Displays drinne. Da konnte man dann schon flexibel was anzeigen. Dann gab es ein paar Hardkeys mit dazu und ja, dann so ein Infotainment-System. Und wie gesagt, wie das jetzt genau ausformuliert ist, spannend im Detailbereich, aber nicht wirklich die große Bewegung im Automobilinnenraum. Heute steht die Welt der Automotive HMIs, der Human-Machine Interfaces, Interaction, der Mensch-Maschine-Schnittstelle, stehen wir an einem Wendepunkt. Und es sind im Wesentlichen drei Themen. Die Automatisierung, die tief in das Verhältnis zwischen Fahrer und Fahrzeug eingreift. Das Thema künstliche Intelligenz, ja, verändert die Art, wie wir Interfaces denken und entwickeln. Und ein Thema, was aus meiner Sicht noch nicht wirklich auf den Radars angekommen ist, das Thema China, chinesische HMIs. Wie können wir Technologie aus einem anderen Kulturkreis, Entschuldigung, hier in Europa verstehen oder eben nicht verstehen? Und wie können wir sie integrieren? Also, in dieser Episode drei große Challenges. Drei große Themen, drei große HMI-Challenges. Wie verändert Automatisierung das HMI? Von Task-Sharing, Responsibility-Sharing, über Situation-Awareness, Loss of Competence. Ja, das sind alles so Worte, auf die ich dann noch mal eingehen werde. Vokabeln, einen heftigen Einfluss haben werden. Wie wird KI das HMI adaptiver machen, funktionaler machen? Und auch nochmal ein kurzer Blick rein in den Entwicklungsprozess, der durch die KI mit Sicherheit erheblich verändert wird. Und zum Schluss dann halt dritter Punkt, wie können wir chinesische HMIs für europäische Nutzer übersetzen, jenseits von Sprache und von Farbwelten? Wie können wir da eine Anpassung vornehmen? Und ich werde im Rahmen dieses Podcasts viele Fragen aufwerfen. Mir wird immer wieder vorgeworfen, ja, du wirfst ja nur Fragen auf, beantwortest sie nicht. Auch natürlich werde ich die auch beantworten. Einige werde ich und kann ich heute beantworten. Viele andere benötigen deutlich mehr Tiefe, deutlich mehr Zeit, deutlich komplexeres Denken, deutlich mehr Zusammenarbeit. Also, wenn ihr vor einem HMI-Problem steht, im Kontext Automatisierung, im Kontext KI, im Kontext China, ruft mich an, meldet euch bei mir, wie können wir neue Konzepte machen, wie können wir UX redesignen für Europa, wie können wir KI sinnvoll in Cockpits integrieren. Das sind die Themen, die ich als spannend sehe und die ich mit euch gemeinsam angehen möchte. Steigen wir ein, Thema Automatisierung. Wir haben seitdem das Automobil existiert, also seit gut 125, 130 Jahren, viel automatisiert. Ja, wir haben Zündzeitpunkte automatisiert. Es musste in ganz frühen Fahrzeugen noch manuell eingestellt werden, wann der Zündzeitpunkt genau sitzt. Wir haben die Getriebe automatisiert. Wir haben Scheinwerfersteuerung automatisiert und an die Fahrtrichtung angepasst. Wir haben Fernlichtassistenten eingeführt. Alles technische Innovationen, alles Dinge, die das Fahren, die User Experience, die Sicherheit deutlich steigern, aber eher peripher. Was wir heute machen, ist, dass wir mit der Automatisierung des zentralen Fahrvorgangs beginnen. Also wir greifen in das innerste Verhältnis von Fahrer und Fahrzeug, von Mensch und Maschine ein. Es geht nicht mehr um Komfortfunktionen, es geht um die Kontrolle des gesamten Fahrvorgangs. Und in dem Moment, wo die Kontrolle geteilt wird, wird die Mensch-Maschine-Schnittstelle, wird das HMI zum Flaschenhals, zum kritischen Fokuspunkt. Und für mich ist die Frage, wie spiegeln wir die Probleme der Automatisierung? Wie lösen wir die Probleme der Automatisierung, die auf uns zukommen werden mit HMIs? Das ist das, was ich zentral sehe, als eines der zentralen Themen in den nächsten 3 bis 5 Jahren für uns als Automotive HMI Community. Und das strahlt natürlich dann auch in alle anderen Domänen aus, so dass wir da entsprechend dann ja vielleicht auch einen größeren Impact haben werden. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Ich werde jetzt über die Levels der Automatisierung reden, relativ viel. Ich stütze mich dabei auf die SAE, die Society of Automotive Engineers. Die haben da Regeln rausgegeben. Es gibt auch andere. Sie alle sind im Prinzip ähnlich strukturiert. Es geht immer darum, klarzustellen, wer macht in welcher Situation eigentlich was. Die SAE-Regeln setzen sich durch in der Autoindustrie. Selbst die populäre Presse, die Autozeitschriften reden immer von einer Level 2, Level 3 Automatisierung. Also scheint die SAE da den Standard weltweit gesetzt zu haben. Die Einteilung ist gut. Ich verwende sie gerne. Sie ist selbstverständlich geworden. Aber nur nochmal der Hinweis darauf. Natürlich haben auch andere Organisationen von der BAST bis zum VDI und VDA und haben alle solche, nicht nur Automotive, sondern generell Automatisierungslevel definiert. Die sind alle gut, kann man alle irgendwie verwenden, aber SAE ist einfach in der Autoindustrie der Standard. Auf der Skala ganz unten steht Level 0, also die SAE kennt 6 Level, ne, und das unterste Level ist Level 0, das heißt 0 Automatisierung. Alles liegt beim Fahrer. Also der zentrale Fahrvorgang in all seinen Aspekten wird vom Fahrer kontrolliert. Level 5 ist das höchste Level. Da liegt alles beim Fahrzeug. Ja, und das HMI ist dann eher ja, wie in einem Zug oder einem Flugzeug. Ja, ich kann dann halt eben Dinge tun. Ich sitze da einfach drinnen in so einem People Mover, in so einem autonomen Shuttle, in so einem Robotaxi, wie auch immer sie alle genannt werden. Und im Prinzip unterscheidet sich es nicht von einem Kleinbus oder einem Fahrt in einem Zug, einem kleinen Zugabteil. Ich habe mit der Fahraufgabe nichts zu tun. Ja, und ich bin auch mal in dem Zusammenhang gefragt worden, hey, macht denn Automatisierung überhaupt Sinn im Straßenverkehr? Wer braucht denn das eigentlich? Und da war dann auch mal eine klare Antwort, wir brauchen es in dem Moment, wo wir Fahrer einsparen. Wir haben die sogenannte Driver Shortage, also den Mangel an Fahrern. Und es ist kein deutsches oder europäisches Problem, es ist ein globales Problem, dass immer weniger Leute bereit sind, beruflich Fahrzeuge durch die Gegend, durch die Städte, durch die Landschaften zu steuern. Und genau da, wo man dann auch das Geld für solchen Fahrer und Fahrerinnen einsparen kann, da wird's spannend, da wird's interessant. Das sind so ein Thema Taxis, Robotaxis jetzt in San Francisco, in Las Vegas, in Atlanta, ja, so in diversen Städten in den USA. Manche Projekte sind gut gestartet, andere sind schlecht gestartet. Aber da gibt es die. Da sparen wir Taxifahrer. Und dann gibt es auch im Süden der USA mehrere Pilotprojekte im Bereich fahrerlose LKWs, Level 5 LKWs, oder ist eigentlich eine Level 4. Aber sagen wir mal Level 5, die dann fahren. Und da spare ich mir die LKW-Fahrer. Ja, eben aus den zwei Gründen. Erstens gibt es nicht ausreichend davon und zweitens kosten sie Geld. Was wir in unseren privaten Autos haben werden in absehbarer Zeit, sind unterschiedlichste Komfortfunktionen, unterschiedliche Sicherheitsfunktionen, mit denen die Automatisierung uns unterstützt. Also automatisches Einparken, automatisches Fahren auf der Autobahn. Also solche Themen, die werden dann kommen und es wird mehr werden und es wird verknüpfter werden und dann wird sich dann halt eben so ein gewisses Automatisierungslevel in den nächsten Jahren einstellen, was irgendwo so, ich schätze mal, bei 3 bis 4 liegen wird. Problematisch, wir haben Level 0 und Level 5 besprochen, problematisch sind immer die Level dazwischen, ja, also 2, 3 und 4 in dem Fall. Da wird die Fahraufgabe geteilt. Ein Teil der Fahraufgabe wird durch das Fahrzeug, durch den rollenden Roboter ausgeführt und ein Teil durch den Menschen. Und das blöderweise ist es auch noch dynamisch. Es ändert sich dann auch. Also es gibt Situationen, in denen das Auto komplett alleine fährt und dann ändert sich die Situation. Dann muss Fahrer oder Fahrerin wieder übernehmen. Ja, und es ist gemein an der Sache. Und genau daraus, aus dieser Situation heraus, da entstehen die Probleme, die wir haben. Fangen wir mal an mit Level 2. Also Level 2 sind weit verbreitet. Das sind Assistenzsysteme, Spurhaltesysteme, Automatic Cruise Control. Wenn ich das alles zusammen mache, alles zusammen schnüre, dann habe ich bestimmte Situationen, in denen das Fahrzeug laterale und longitudinal sich selbst kontrolliert. Also alleine beschleunigt und bremst und die Spur hält. Das ist Level 2. Voraussetzung ist, Fahrer, Fahrerin ist immer in der Kontrollschleife. Und das ist, ja, Fahrer, Fahrerin ist immer in der Kontrollschleife und es gibt dann Situationen, dann enden die Fahrspuren, dann will ich überholen, dann will ich die Autobahn verlassen. Das sind alles Situationen, in denen ich dann bei einigen Fahrzeugen wieder eingreifen muss und bei denen ich dann als Fahrer, als Fahrerin wieder übernehmen muss. Und die Frage ist einfach, die sich stellt, wer macht im Moment was und wie ändert sich das innerhalb der nächsten, ich sag mal, paar Sekunden? Also womit muss ich rechnen? Und früher gab es so ein paar kleine Icons auf den Instrumenten, ja, die waren weder besonders verständlich, die waren auch nicht besonders hilfreich. Ich erinnere mich an ein Luxus-SUV aus Deutschland, mit dem ich 1600 Kilometer durch den Südwesten der USA gefahren bin und ich die ganze Zeit über nicht verstanden habe, was will mir dieses eine Icon sagen, was offensichtlich irgendwas mit automatisiertem Fahren zu tun hat. Das hat sich jetzt geändert. Es werden größere Flächen in den digitalen Clusterinstrumenten freigeräumt und da wird dann visualisiert, wie die Fahraufgabe aufgeteilt ist. Und da setzt sich so eine 2,5D-Darstellung durch mit rechts und links Seitenstreifen, mit Abstand zum Vordermann. Ist ganz passabel, aber aus meiner Sicht nicht immer, nicht in allen Situationen komplett verständlich. Und es ist ein optischer Fortschritt. Ja, die eigentliche Usability, die Sicherheit, wer macht jetzt hier was, ist immer noch eingeschränkt. Und damit dann auch die User Experience. Wenn ich ständig Angst habe, hat das Auto wirklich jetzt hier die Querkontrolle übernommen oder nicht? Ja, also das ist schwierig. Fahrer verstehen oft nicht, was macht das System, was mache ich, wann schaltet sich das ab, warum schaltet es sich ab, was muss ich jetzt wirklich tun? Also für mich ist die Lösung dieser HMI-Frage, gerade Level 2, die größte Herausforderung, die wir im Automobilinnenraum in den nächsten Jahren haben. Und wenn wir das nicht sauber hinkriegen, wird irgendwann auch das Vertrauen zerstört. Die Nutzer und Nutzerinnen werden nicht mehr bereit sein, auch andere Automatisierungsstufen zu nutzen, wenn da ständig Fehler auftauchen, wenn da ständig unverständliche Sachen passieren, wenn ich ein gewisses technisches Verständnis mitbringen muss, um überhaupt mit dem Fahrzeug fahren zu können. Level 3 heißt, das ist im Prinzip wie Level 2, also Längskontrolle und Querkontrolle werden in bestimmten Situationen vom Fahrzeug übernommen. Im Unterschied zu Level 2 darf ich auf Level 3 die Kontrollschleife verlassen. Da darf ich dann also auf mein Handy gucken, meinen Laptop rausholen, wenn mein Auto auf der Autobahn fährt. Und das heißt also, Level 3 ist, was das HMI angeht, also was die Gedankenwelt angeht, konzeptionell anders und in bestimmten Punkten eher noch schwieriger als Level 2. Problem bei der ganzen Sache ist, Fahrer, Fahrerin muss immer innerhalb weniger Sekunden die Fahraufgabe übernehmen. Und ab weniger Sekunden, ja, also die Einigung läuft so auf 3 bis 5 Sekunden, maximal 10 Sekunden, eigentlich eher 3 bis 5. Und das Problem ist, dass ich einen Verlust der sogenannten Situation Awareness habe, also das Situationsbewusstsein. Das geht verloren, wenn ich jetzt auf mein Handy gucke. Also die simple Frage, wer ist wo, wer bewegt sich wie und in welche Richtung? Und was wird so in den nächsten paar Sekunden passieren? Wenn ich das alles weiß, dann habe ich eine gute Situational Awareness, ein gutes Situationsbewusstsein. Und was noch dazu kommt, ist, im Auto sollte man wissen, was ist eigentlich das Problem? Warum schmeißt denn jetzt das Auto die Fahraufgabe zurück auf mich als Fahrer oder Fahrerin? Das heißt also, wenn so ein Level-3-System plötzlich aufgibt, ist der Fahrer oft weit weg. Ja, gerade dabei eine WhatsApp zu tippen oder gerade dabei einen komplexen wissenschaftlichen Text zu lesen, was auch immer wir im Fahrzeug dann machen wollen, Foliensatz für die nächste Präsentation vorbereiten auf dem Laptop. Das ist das große Problem. Wie erzeugen wir innerhalb dieser kurzen Zeit die komplette oder zumindest eine ausreichende Situational Awareness? Gibt Studien von Autoherstellern, die zeigen, dass das irgendwas zwischen 20 und 60, manchmal bis zu 120 Sekunden dauert, bis eine komplette Situational Awareness da ist. Und das ist natürlich deutlich länger als die 3 bis 5 Sekunden, die wir dem Fahrer, der Fahrerin geben wollen. Und was die HMI können muss, und da habe ich jetzt auch noch keine Lösung, wie das aussehen könnte, ist komplexe Verkehrsdynamiken, komplexe Verkehrssituationen so darzustellen, dass sie in wenigen Sekunden verständlich werden. Ja, also wie stellen wir eine Verkehrsszene so dar, dass das keine Interpretationen nötig sind, sondern dass ein sofortiges Verständnis vorhanden ist? Und welche Kanäle sind dafür geeignet? Ja, wie sieht eine Übergabe aus? Wie kann ich das die Fahraufgabe vom Fahrzeug an den Fahrer zurückübergeben, an einen Fahrer, der eine Fahrerin, der oder die nicht wirklich vorbereitet ist darauf? Ja, und wie kann ich damit dann Vertrauen schaffen, statt den Stress zu steigern? Auch hier wieder, es ist ein großes Problemfeld, eine große Frage. Ich habe keine konkrete Antwort darauf. Wäre aber gespannt, mit euch in Projekte einzusteigen, genau diese Themen zu analysieren. Level 4, der Mensch ist eigentlich eher so eine Art Notfallfahrer in ganz spezifischen Situationen. Ja, also der Fahrer ist kaum noch aktiv. Gehen wir mal von so einem PKW, Privat-PKW-Szenario aus. Ich fahre also von Stuttgart nach Berlin, bin da halt meine 6,5 Stunden unterwegs und dann irgendwie so auf den letzten Metern gibt's ein Problem. Und mein Auto hat das letzte halbe Jahr, letzte dreiviertel Jahr alle Fahraufgaben alleine gelöst. Ich war nie gefragt, irgendetwas zu machen. Und plötzlich kommt irgendwas. Es fällt ein Sensor aus. Ja, da ist jetzt plötzlich auf der Kamera ist eine Eisschicht drauf oder was auch immer da alles passieren kann. Und ich muss dann mit dieser mangelnden Fahrerfahrung auf irgendeine Art und Weise die Situation lösen. Ja, und da haben wir diese Kompetenzverluste, the loss of competence, heißt es. Und da ist die Frage an das HMI, wie kann ich einen unerfahrenen Menschen innerhalb von Sekunden auf ein Kompetenzniveau bringen, das früher nach langen Fahrten, jahrelangen Fahrten sich einstellt. Also wie können wir das visualisieren? Wie können wir das Ganze intuitiv gestalten? Und wie können wir den Fahrer unterstützen, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Und dann stellt sich die Frage, wenn das Fahrzeug eh schon weiß, welche Entscheidungen richtig sind, warum führst du die nicht einfach aus? Weil es ist ja Level 4 dann. Also da haben wir auch noch ein Thema, bei dem ich mir nicht so richtig sicher bin, wie wir diese kognitiven, gestalterischen, designerischen Herausforderungen lösen wir. Also, erster Teil kurz zusammengefasst, Automatisierung wird das HMI verändern. In vielen Punkten ist noch nicht so richtig klar, in welche Richtung das geht. Wir müssen Verantwortung sichtbar machen, wir müssen Situation Awareness wiederherstellen, wir müssen Kompetenzverluste ausgleichen und wir müssen Vertrauen schaffen. Also Automatisierung ist aus meiner Sicht auch noch auf gewisse Art und Weise ein technisches Thema, aber nicht komplett. Sondern es wird mehr und mehr ein HMI-Thema, ein kognitives Thema, ein Human Factors Engineering-Thema, bei dem wir erst in vielen Punkten am Anfang stehen. Zweiter großer Punkt. Künstliche Intelligenz. KI hat das Potenzial, HMIs tiefgreifend zu verändern. Interaktionen, Strukturen, Designprozesse, Selbstverständnis der Mensch-Maschine-Interaktion. KI hat das Potenzial, von den statischen Interaktionskonzepten hin zu HMIs, die mitlernen, mitverstehen, mitentscheiden. Also uns auf, entsprechend auf diesem Pfad zu begleiten. Und da würde ich gerne mal kurz in drei Bereiche reinschauen. Drei HMI-Fokuspunkte. Einerseits die KI-Adaption des HMI. Zweitens die KI-basierte HMI-Funktionen. Also was wird denn durch KI überhaupt an Funktionen möglich? Und ein bisschen off-topic, aber KI als Entwicklungstool. Wie kommen wir entsprechend da, oder was, welche Rolle wird es da spielen? Bisher galt das Grundprinzip in der Interaktion, der Mensch passt sich an die Maschine an. Ja, also es wird eine statische Welt geschaffen, in der die Maschine bestimmte Interaktionsstrategien vorgibt und der Mensch passt sich daran an, der erlernt das. Ja, wir definieren Menüs, Layouts, Strukturen und erwarten dann davon, dass der Nutzer sie erlernt. KI hat das Potenzial, diesen Ansatz umzudrehen. Das System kann Nutzungskontexte erkennen, es kann bestimmte Fahrsituationen, Szenarien voneinander unterscheiden, Arbeit gegen Freizeit, gegen Profifahrer. Es können Präferenzen, Routinen ausgewertet werden, es können Interaktionsfehler interpretiert werden und zu entsprechenden Veränderungen führen. Und wir werden auch irgendwann die Emotionen von Fahrer und Fahrerin erkennen und da entsprechend mit einziehen. Und das heißt, KI-adaptiertes HMI, Grafiken passen sich an, Funktionen ändern sich kontextsensitiv oder erscheinen oder verschwinden. Interaktionswege werden kürzer, weil bestimmte Routinen erkannt werden und diese Routinen sich dann in der Nutzeroberfläche, in der Interaktionsoberfläche widerspiegeln. Und multimodale Aufgaben, die werden nach Situationen gewichtet. Also wenn erkannt wird, Fahrer, Fahrerin ist in einer visuell herausfordernden Situation, na, dann mache ich halt eine Sprachausgabe und nicht nochmal zusätzlich was auf einem Bildschirm. Also HMIs werden fluide, ja, sie verändern sich, sie passen sich an. Und die Grenze zwischen Oberfläche, Intelligenz, zwischen Kacheln, Menüs und Widgets, das wird alles dynamisch werden. Ja, also ich werde nicht mehr ein User-Interface gestalten, sondern ich werde eine Logik gestalten, die dann in lernende Muster überführt wird. Und das Potenzial ist enorm, die Risiken sind es auch. Also ein KI-adaptiertes Interface kann unberechenbar wirken, es kann Vertrauen zerstören, es kann zusätzliche Komplexität erzeugen. Ja, und für mich ist die Frage einfach, wo sitzt denn der Sweet Spot? Also wo haben wir denn die Vorteile auf einer Seite und auf der anderen Seite machen wir nicht allzu viel kaputt? Also wie viel Adaption ist gut und wie viel ist zu viel? Und wie kommuniziere ich das an Nutzer oder Nutzerin? Zweiter Punkt beim Thema KI, KI-basierte HMI-Funktionen. Einige Funktionen, die vorstellbar sind, wären ohne KI nicht möglich. Ja, Natural Language Interfaces hat KI-Komponenten drin. Vorausschauende Interaktion, ja, zu erkennen, was kommt denn als nächstes und das Vorwegnehmen von Nutzerintentionen und das Bereitstellen der richtigen Funktionalitäten im richtigen Moment. Das geht nur mit KI. Aufmerksamkeitsassistenten, auch die brauchen viele Daten und viel Lernzeit und viel Personalisierung, ja, wie gestresst ist jemand, wie abgelenkt ist jemand, wie fokussiert ist jemand und wie kann ich das entsprechend dann widerspiegeln. Emotionserkennung, Situationsinterpretation, das Thema Hyperpersonalisierung. Ja, wie kann ich etwas auf einen einzelnen Menschen, auf seinen oder ihren Use Case, auf ihren Kontext, auf einzelne Use Cases runterbrechen, um immer genau das Optimum an Funktionen und an HMI zur Verfügung zu stellen. Und am Ende auch Steigerung der Sicherheit durch vorausschauende Gefahrenprognosen. Prognosen sind immer vorausschauend. Ne? Also durch Gefahrenprognosen die Sicherheit zu steigern und dann auch entsprechend zu interpretieren. Und das erweitert die Möglichkeiten von Fahrzeugen, von Technologie in Fahrzeugen, und ändern am Ende wahrscheinlich auch den Charakter des Fahrens. Und das große Problem bei der Sache ist, dass ich da keine inkrementelle Veränderung habe, Veränderung, die auch ein Nutzer und eine Nutzerin nachvollziehen kann, sondern dass das Ganze radikal, disruptiv folgt. Also was früher eine Anzeige war, wird zum Dialog, was früher ein Alarm war, wird zu einer Empfehlung und was früher eine Vorschrift, tue dies, war, könnte überführt werden in ich kümmere mich drum, du fährst weiter Auto oder machst, was auch immer du machen willst. Damit ändert sich die Rolle des Fahrers, also vom reinen Nutzer zum Kooperationspartner der Technologie und halt dann eben auch zum Überwacher. Ja, und da ist die große Frage, wie können wir diese Systeme so gestalten, dass sie nicht bevormunden, nicht manipulieren, nicht überfordern, sondern helfen, entlasten und Vertrauen aufbauen. Dritter großer Punkt in der heutigen Podcast-Episode, die Rolle von künstlicher Intelligenz in der Entwicklung. Also dieser dritte große Punkt zum Thema KI in der heutigen Podcast-Folge, so ist es richtig. Wenn HMIs nicht mehr gebaut, sondern generiert werden. Ja, also KI verändert nicht nur das HMI selber, sondern auch den Entwicklungsprozess. Und da stehen wir am Beginn einer Phase, in der Entwickler, Designer, Usability-Experten, OEMs-Zulieferer neue Werkzeuge und Prozesse einsetzen werden. Ja, generative HMI-Design-Tools, also die KI schlägt vor, wie so etwas aussehen könnte. Gibt es bereits KI-Algorithmus auf einem Tool oder in ein Tool integriert? Und da sage ich halt, was ich ungefähr haben möchte und dann kriege ich so 6 Vorschläge, sage ich, oh, Nummer 5 ist richtig cool, lass uns da weitermachen und so weiter. Automatisiertes Prototyping, ja, so ein einfacher Prompt kann mir dann einen Prototypen erzeugen in wenigen Minuten oder Stunden statt wie früher in Wochen und Monaten. KI-basierte Usability-Tests, ja, wie kann ich Nutzerverhalten oder kann Nutzerverhalten simulieren, kann von vornherein auf Basis von großen Datenmengen mit Usability-orientierten KI-Tools Fehlerpfade erkennen, Blickmuster vorhersagen, Engpässe vorhersagen. Also da wird sich mit Sicherheit einiges ändern. Diese Werkzeuge bedeuten, dass das klassische Design-Review-Test-Iterate-Modell neu definiert wird. Iterationen werden schneller, werden präziser, werden datengetriebener. Und am Ende habe ich eine kulturelle Veränderung. Ja? Also die KI professionalisiert Qualität, demokratisiert Kreativität, sie löst Silos auf und macht HMI-Entwicklung zu einem kollaborativen Dialog zwischen Mensch und Maschine. Und das große Problem ist, wie stellen wir am Ende dann sicher, dass ein KI-entwickeltes Interface nicht nur effizient, sondern auch empathisch, verständlich, markenkonform ist, dass es Nutzer und Nutzerinnen versteht und die User Experience, das User Delight entsprechend nach oben bringt und nicht nach unten. Gut, also Bereich KI, kein Feature, Paradigmenwechsel, wir können die Interaktionen beeinflussen, wir können die Funktionalität beeinflussen und auch der Entwicklungsprozess wird entsprechend verändert werden. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt der heutigen Episode. Wie machen wir chinesische HMIs europäisch? Ich habe in den letzten Jahren intensiv mich mit chinesischen Fahrzeugen beschäftigt. Für CES, den ganzen KHMI-Sachen, bin das ein oder andere Fahrzeug auch gefahren. Und besonders eindrücklich war der Besuch auf der IAA im September, wo ich mir eine ganze Reihe chinesischer Cockpits und chinesischer HMIs im Detail angesehen habe. Und der Eindruck war ein bisschen zwiespältig. Einerseits richtig coole Sachen, richtig tolle Sachen. Auf der anderen Seite vieles, was nicht funktionieren wird in Europa. Ja, also technisch stark, visuell, teilweise ganz gut designt, Tonnen von Features. Die Frage ist aber, wie wirkt das auf einen europäischen Nutzer und eine europäische Nutzerin? Und am Ende, kleine boshafte Frage, interessiert das die chinesischen OEMs überhaupt oder nicht? Chinesische HMIs sind konsequent für einen anderen kulturellen Kontext entwickelt worden. Ja? Die Kultur entscheidet darüber, wie Menschen Technologie wahrnehmen, wie sie verstehen, wie sie nutzen, welche Use Cases sie haben. Und made in China for China, in China hergestellt für den chinesischen Markt. Und genau da sehe ich eine große Herausforderung, eine große Chance auch für den Automotive HMI-Bereich in Europa. Zuerst die Frage, warum haben wir denn überhaupt dieses Problem? Chinesische HMIs folgen einer anderen Logik. Sie sind funktionsreich, sie sind manchmal beladen, sie nutzen häufig dicht gepackte Layouts, sie setzen auf riesige Displays, viel Content in jeder Ecke. Ja, dann kommen Themen wie Gaming, E-Commerce, Social Media, Smart Home, taucht da alles aus und auf. Und ja, sie priorisieren Feature-Sichtbarkeit über das, was wir in Europa als Ruhe, als Ordnung und kognitive Entlastung empfinden. Und in China wird es alles top funktionieren. Mein Eindruck ist, europäische Nutzer ticken anders. Sie erwarten eher visuelle Ruhe. Sie erwarten Sicherheit, Ablenkungsreduktion. Sie wollen Vertrauen durch Klarheit und nicht Vertrauen durch Tonnen an Features. Und europäische Fahrer wollen eher Technologie, die kooperiert, führt, aber nicht erschlägt. Und es ist kein besser oder schlechter, es ist einfach nur anders. Ja, was können wir machen, wie gehen wir vor? Es gibt in diesem Bereich aus meiner Sicht 4 Ebenen der interkulturellen HMI-Adaption. Das erste ist die Sprache. Die reine Übersetzung ist teilweise schon ein Riesenproblem. Also was ich da gesehen habe auf der IAA an Übersetzung Chinesisch-Englisch, das ist nicht tragbar. Noch problematischer wird es bei dem Thema Semantik, also den untergeschobenen Bedeutungen der zweiten Ebene. Ja? Also was wie Pilot, Assistent, Smart, Mode, das sind Worte, die haben in bestimmten kulturellen Bereichen, in bestimmten Kulturen bestimmte Bedeutung. Und sie sind immer interpretierbar. Ja, und auf deiner Seite müssen Sicherheitsbegriffe exakt sein, sonst entsteht falsches Vertrauen, falsches Handeln. Auch das Thema Design, Icon Design. Ja, da sind bestimmte Metaphern drin, die kulturell unterschiedlich sind und in anderen Kulturen missverstanden werden können. Zweite Ebene, Design, Layout, Dichte, Rhythmus des User Interfaces. Also Design ist Kultur in Form gegossen. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Finde den Spruch aber in diesem Kontext sehr, sehr angemessen. Ja, also chinesische HMIs folgen einem ästhetischen und funktionalen Rhythmus. Viel Information pro Screen, hohe Interaktionsgeschwindigkeiten, Gaming-ähnliche Visualisierung, mutige Animation, Farbkodierung, die in Europa bestimmte Assoziationen, nicht gewollte Assoziationen auslöst, umgekehrt übrigens genauso. Ja, während europäische Nutzer eher tendieren in Richtung Minimalismus, Struktur, Hierarchie, visuelle Ruhe, Priorisierung, Safety und Komfort, Sicherheit und Komfort und eher weniger Auswahlmöglichkeiten pro Interaktionsschritt. Also so ein europäisches HMI atmet einfach anders. Es ist zurückhaltender, geordneter und vorsichtiger. Kommen wir zur dritten Ebene, Geschmack und Vorlieben. Ja, Geschmack ist kein Zufall, er ist kulturell geprägt. Ja, in Europa matte Farben, gedämpfte Töne, weniger Animationen, eher dunkel. Im asiatischen Raum, China, stärkere Farben, mehr Dynamik, bunte Visualisierung. Ja, auch was die Funktionen angeht. In China ist Entertainment dominanter Faktor am Fahrzeug. Das Auto auch so als erweitertes Wohnzimmer. In Europa fahren plus Sicherheit im Vordergrund. Europäische Nutzer sind zurückhaltender gegenüber eher, ich sag's mal, experimentellen User-Interfaces, während chinesische Nutzer eher höhere Komplexitäten tolerieren, solange sie irgendwie an die Features rankommen. Ja, also selbst wenn ich ein funktional identisches HMI habe, muss ich mir da anhand der Geschmacksdeterminanten Gedanken machen. Ja, und dann die kulturelle Ebene, die unterste Ebene und die wichtigste Ebene, Kultur als solches. Kultur bestimmt, wie Menschen Autorität interpretieren, wie sie Risiko wahrnehmen, wie sie Sicherheit erwarten, wie sie Vertrauen bilden, wie sie mit Technologie kommunizieren. Ja, all das sind kulturell determinierte Faktoren. In China ist Technologie immer optimistisch, ein Optimismusfaktor. Ja, Innovation ist immer gleich Fortschritt. In Europa ist Technologie ambivalent. Ja, klar, Innovation, aber auch immer Faszination mit dabei, aber eben auch Skepsis. Ja, europäische Nutzer wollen wissen, warum ein System etwas tut. Chinesische Nutzer akzeptieren einfach nur, dass das System etwas tut, solange es gut tut. Dazu kommt die Rolle des Autos. In China ist das Auto Teil eines digitalen Ökosystems. In Europa immer noch mehr ein sicherheitskritisches Artefakt mit hoher emotionaler Bindung. Dadurch ergeben sich einfach unterschiedliche Erwartungen. Das heißt, wenn wir ein chinesisches HMI haben, dann brauchen wir mehr als andere Farben, andere Schriften, andere Icons, ein paar reduzierte Menüs. Es geht wirklich darum, eine komplett andere HMI-Philosophie zu haben, eine andere Priorisierung von Sicherheit, ein anderes Verständnis der visuellen Ruhe, ein kulturell passendes Interaktionsdesign und eine andere Storytelling über Vertrauen, Gefahr und Verantwortung. Gut, kommen wir zum Ende. Ich bin heute mal durch drei Themen gegangen, von denen ich glaube, dass sie die spannendsten sind im Moment in der Automotive HMI-Entwicklung. Das Thema Automatisierung verändert Verantwortung, KI verändert Interaktionen und auch den Entwicklungsprozess und die Übersetzung chinesischer HMIs an europäische kulturelle Anforderungen. Da sehe ich die Zukunft des automobilen User Interface Designs. Es sind technische Probleme, es sind psychologische Probleme, es sind strategische Probleme, es sind kulturelle Probleme. Bei vielen stehen wir erst am Anfang. Ich habe ein paar Indikationen gezeigt, in welche Richtung es gehen kann. Im Moment sehe ich aber noch mehr Fragen als Antworten. Also, wenn ihr da Herausforderungen habt bei euch, meldet euch. Und ich fände es spannend, zu genau diesen drei Themen mit euch gemeinsam aktiv zu werden. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-röske.com, Röske mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.